Katastrophen unseres Lebens und in den mit dem linken Bein aufgestandenen Situationen unseres Lebens. Da ist unser Herr. Er ist da und wir dürfen ihn bitten. Die Gemeinden des Neuen Testaments, die hatten eine oder eigentlich mehrere, die hatten aber sowas wie eine Kernkompetenz. Das ist das, was die Gemeinden auszeichnet. Das war das, warum die Gemeinden existieren und das war ihre Kraft. Es war im Prinzip die Verkündigung und die Verkündigung war immer begleitet von Zeichen und Wundern. Da, wo das Evangelium verkündigt wurde im Neuen Testament, in den Gemeinden des Neuen Testaments, in der Apostelgeschichte können wir das wunderbar lesen, da passierten Zeichen und Wunder. Da waren immer wieder Heilungen, Situationen, Befreiungen, was weiß ich, was da passiert ist. Es waren Zeichen, Machterweise Gottes dabei. Und die zweite Kompetenz, die sie hatten, war das Gebet, das anhaltende Gebet. Die hörten nicht auf zu beten. Die hörten nicht auf zu verkündigen und die hörten nicht auf zu beten. Das war die Kernkompetenz der neutestamentlichen Gemeinde in Gottes Wort. Ich nehme uns jetzt hinein in die Situation der Urgemeinde in Jerusalem. Und zugrunde liegt mir hier der Text aus der Apostelgeschichte 4. Folgende Situation. Petrus und Johannes wurden unter der Verkündigung des Evangeliums, wurden die klick-klack ab in den Knast geführt. Die wurden quasi, wie wenn ich jetzt hier predige, Polizei käme rein und die würden mich hier quasi unter der Kanzel verhaften. Das ist da passiert. Und trotzdem, obwohl das passiert ist, kamen an diesem Tag oder überhaupt in dieser ganzen Situation Tausende. Die Bibel spricht von circa 5000 Personen, kamen dort zum Glauben. Obwohl da so ein Druck war, obwohl nicht alle Hurra geschrien haben, dass sie da verkündigten und das Evangelium weitergaben. Und Petrus und Johannes sind im Gefängnis und am nächsten Tag werden die von den führenden Männern in Jerusalem, müssen sie sich verantworten. Und dann werden sie verhört. Und die Frage ist, durch welche Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Hier verkündigt, dass die Leute gesund geworden und was hier da anzettelt. Hier Wunder zu machen in unserem Jerusalem. Wo kommen wir denn dahin? Die Antwort des Petrus ist sehr klar und wirklich aus meiner Sicht auch durch den Heiligen Geist geführt. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden, wodurch dieser gerettet worden sei, so heißt es hier, dann sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt habt. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das Zeugnis legen sie einfach ab. Und in keinem anderen Namen, so sagen sie hier, ist das Heil. Denn uns Menschen ist kein anderer Name unter den Himmeln gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Das war ihre Antwort. Oh. Mutig, wenn du auf der Anklagebank stehst. Deswegen. Mutig, wenn die ganze führende Elite von Jerusalem gegen dich ist. Mutig. Und das kommt aus dem Munde nicht irgendwelcher bedeutender Theologen oder gebildeter Pastoren oder was auch immer, geübter Redner. Das sind ungebildete Menschen, einfache Menschen. Und die Leute, die wunderten sich. Wie können die das? Woher haben die Kraft? Petrus hat es bezeugt, woher er die Kraft hat. Kurz und gut, damit sich aber das alles im Volk nicht noch weiter verbreitete, wollten sie ihn unter Androhung von Strafe, wollten sie ihnen das verbieten, hier weiter im Namen Jesu einen Menschen anzusprechen oder zu belehren. So, das war also das Ansinnen der religiösen Führer. Petrus und Johannes aber entgegneten ihnen, ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören oder auf Gott, müsst ihr beurteilen. Wir können nicht anders. Wir machen gerade so weiter. Wir hören nicht auf, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und dann standen sie da und wussten nicht mehr, was sie machen sollten. Anklagen konnten sie nicht, es gab nichts zum Anklagen. Jemanden gesund zu machen, ist kein Grund, jemanden zu verurteilen. Zu Gott zu beten, ist auch kein Grund, jemanden zu verurteilen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, nach ihrer Freilassung gingen sie zu den Iren und berichteten alles, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als diese es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Nach ihrer Freilassung gingen sie sofort zu ihrer Gemeinde und berichteten alles, was sie erlebt hatten, gaben Zeugnis. War vielleicht so eine Zeugniszeit, wie wir sie gerade erlebt haben. Und die Gemeinde faltete die Hände. Das ist das Erste, was sie tun. Sie beteten. Und sie beteten so: Herr, unser Herrscher, du hast den Himmel gemacht und die Erde und das Meer und alles, was darin ist. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vater Davids gesagt: Was tun die Völker so groß? Und sinnen die Nationen so Nichtiges? Vielleicht können wir das heute ein bisschen anders auslegen, ein bisschen anders denken. Wir haben keine große Verfolgung, jedenfalls hier in Deutschland nicht. Aber was sind die Probleme so groß? Warum lassen wir die so groß werden? Warum lassen die uns so entmutigt zurück? Die Könige der Erde sind herbeigekommen und die Fürsten haben sich zusammengetan gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Die Probleme stellen sich oft gegen uns und wir lassen sie da toben. Ja, wirklich, zusammengetan haben sich in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus, so beteten sie, die Völker und die Stämme Israels gegen den heiligen Knecht Jesu. Sie erkennen, was da wirklich passiert. Das sind nicht die einzelnen Probleme, die das Problem sind, sondern dass das eigentlich gegen den Glauben geht. Dass wir entmutigt werden sollen. Und das erkennen sie im Gebet. Und sie haben getan, was deine Hand und dein Ratschluss im Voraus festgesetzt habe, dass es geschehe. Nichts geht an Gott vorbei. Das müssen wir wissen, wenn wir beten. Und nun, Herr, achte auf ihre Drohungen und gewähre deinen Knechten in aller Freiheit, dein Wort zu verkündigen, während du deine Hand ausstreckst und Heilung bewirkst und Zeichen und Wunder geschehen lässt durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Amen. So beteten die. Ich frage mich, warum uns keiner anklagt. Warum kommt keiner auf die Idee, uns anzuklagen, dass bei uns zu viele Wunder passieren, dass zu viel geschieht, dass hier Menschen zum Glauben kommen? Keiner klagt uns an deswegen. Passiert zu wenig? Komischer Gedanke, ne? Vielleicht passiert manchmal zu wenig, sag ich mal. Es ist ja nicht, dass nichts passiert. Vielleicht passiert manchmal zu wenig, weil wir das Geheimnis des Gebetes nicht wirklich erkennen. Dass wir zu feige sind, alles ins Gebet zu bringen. Dass wir zu kompliziert sind und zu viel hin und her denken, was denn und wie denn und wo denn, als einfach, so wie sie hier berichten, das so einfach und schlicht und an Gott zu bringen und zu sagen, so, das ist jetzt deine Sache, wir vertrauen, dass du es machst. Die neutestamentliche Gemeinde, die betete sehr schlicht, immer wieder um die Erfüllung und um die Kraft des Heiligen Geistes, um befähigt zu sein, Gottes Wort weiterzutragen, das Evangelium weiterzutragen, und befähigt zu bleiben in diesem Auftrag. und mit aller Freimütigkeit über Jesus und sein Handeln zu sprechen. Ich glaube, in unserem Leben als Christen müssen wir immer wieder dafür beten, unsere Furcht vor Peinlichkeiten, unsere Furcht vor Ablehnung, vor Kritik, vor Verfolgung zu überwinden. Um letztlich Zeugen des Reiches und der Kraft Gottes zu sein, damit diese Dinge geschehen unter uns. Gottes unverdienste Gunst, Gottes unverdiente Liebe und unsere geistliche Befähigung, das ist ja was wie eine Gnade, die wird uns zuteil, indem wir immer wieder darum beten. Immer wieder darum beten, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und das befähigt uns, mit aller Freimütigkeit über Jesus zu sprechen und es auch anzuwenden und dieses Vertrauen zu haben. Weil ich glaube, nur wenn wir dieses Vertrauen haben, wirklich diese innere Gewissheit, ja, Jesus wird in den kleinen Dingen, in den linken Beinsituationen, aber auch in den großen Katastrophen meines Lebens da sein. Und er wird uns helfen. Dieses absolute Gewissheit darüber, die wird uns auch zu Verkündigern machen. Die wird uns zu Zeugen machen. Und da, wo wir über Jesus sprechen, wo wir die Freimütigkeit haben, davon zu berichten, das wiederum bewirkt, dass Zeichen und Wunder geschehen. Weil in der Apostelgeschichte lesen wir in fast allen Kapiteln über diese Zeichen und Wunder und die geschahen letztlich immer da, wo sie Jesus bezeugten, wo sie das Evangelium weitergebracht haben. Wunder, was sind das? Das sind Zeichen, durch die Christus die Wahrheit und Realität seiner Botschaft bestätigt. Sagt, das, was ich euch sage, das geschieht hier. Das passiert. Es sind Eingriffe und Geschehnisse, die zeigen, dass Gottes Kraft gegenwärtig ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns davon auch erzählen, in den kleinen und in den großen Dingen. Als Zeichen werden diese Taten Gottes deshalb bezeichnet, weil sie die Aufmerksamkeit von Menschen auf Christus und seine Botschaft lenken sollen. Da, wo wir das erzählen, auch in unserem Umfeld, da werden die Leute anfangen zu fragen. Es hilft wenig, Menschen Bibelverse um die Ohren zu knallen. Das funktioniert nur bei Menschen, die Gottes Geist schon gezogen hat. Aber wenn sie sehen, was in deinem Leben passiert und davon berichtest, wie unser Bruder gerade erzählt hat, dass es seine Kollegen wahrnehmen, dass er darum betet und dass sich Situationen verändert, da sehen Leute, das Evangelium wirkt. Und dann können wir von Jesus reden. Die Gemeinde in der Apostelgeschichte, die betete. Die betete für Heilungen. Die betete für übernatürliche Zeichen und Wunder. Und umso mehr soll die Gemeinde heute dafür beten. Wir sind da nicht von entlassen. Dass Gott seine wahre Botschaft mit großer Kraft bestätigt, das werden die Menschen um uns herum wahrnehmen und sehen. Nur wenn wir die Botschaft Christi mit der Kraft seines Geistes verkündigen, das heißt, dass da auch diese Zeichen der Bestätigung letztendlich drin sind und passieren, dann können wir unsere verlorene Generation für Christus erreichen, nur dann. Das ist nicht nur eine intellektuelle Sache, das funktioniert nicht. Bete das für dich, dass du in deinem Umfeld die Kraft Gottes erlebst und dass Menschen das wahrnehmen können. Bete es für dich und bete es für deinen Bruder und für deine Schwester. Bete es für andere Menschen, dass sie das erleben, die in Not sind. Zum Beispiel in den kommenden 40 Tagen. Ich möchte noch einen exegetischen Gedanken zum Gebet, was wir hier in der Apostelgeschichte Exegese heißt herausnehmen, also das, was darin steckt, das Erklären, was da eigentlich für einen Text verarbeitet wurde. Hier wird ein Psalmwort verarbeitet. Und dieses Gebet, was hier die Gemeinde uns überliefert, das beschreibt im Prinzip die Schwelle zwischen dem alttestamentlichen Psalmgebet und der sich neu entwickelnden Gebetstradition der christlichen Gemeinde. Die Urgemeinde fing an, sich regelmäßig zu treffen, zu beten. Und das ist etwas, was wir bis heute in unseren Gemeinden ja eigentlich tun, Gebetstreffen. Das ist hier eigentlich der Ursprung. Interessant, wie Gott hier angeredet wird. Er wird als Herrscher angeredet. Okay, denken wir. Das griechische Wort, was dahinter steht, heißt Despot. Wenn du an einen Despot denkst, denkst du an was ganz Furchtbares. Despot ist aber jemand aus dieser Wortbedeutung, der uneingeschränkte Macht besitzt. Also wenn die neutestamentliche Gemeinde von einem despotischen Gott spricht, dann meinen die nicht, dass er willkürlich dir einen drüber zieht, sondern dann meinen die, dass es einer ist, der uneingeschränkte Macht hat. Das heißt, wenn ich mich zu ihm wende, dann weiß die neutestamentliche Gemeinde in Jerusalem, dann weiß sie, dass Gott es tun wird, was wir hier bitten. Mit diesem absoluten 100% Vertrauen kommen die. Das ist Wahnsinn. Er ist derjenige, der in die Geschichte eingreifen kann und wird und der zu den Menschen spricht. Ganz unbefangen konnten die ersten Christen die Psalmworte Davids in ihre Tage herübernehmen. Jetzt hat die Gemeinde verstanden in dieser Situation, dass Christus leiden musste. Das bringen die alles in dieses Gebet hinein. Was die Jünger vorher, bevor Jesus am Kreuz war, vor Ostern gar nicht verstanden hatten, was da passiert ist. Aber das hier ist jetzt nach Ostern. Und sie haben verstanden, was los ist. Dass Christus auferstanden ist und dass er leiden musste. Aber dass das letztendlich die Kraft ist, dass dieser Gott zum Ziel kommt. Und das verarbeiten sie in diesem Gebet. Und sie verstanden, dass Christus verfolgt werden musste. Und auch seine Anhänger, dass da eine Macht dagegen arbeiten wird, um sie zu verdrängen. Und jetzt sieht sie auch die Notwendigkeit, dass es weitergeht mit der Verkündigung der Botschaft von Jesus. Und dass sie den Auftrag haben, diese Botschaft weiterzubringen. Weil sie spüren, sie haben jetzt die Kraft und die Autorität. Sie haben das Despotische von Gott übernommen. Nicht Druck machen, sondern diese uneingeschränkte Macht wurde ihnen von Gott übertragen im Missionsbefehl, im Auftrag Jesu. Und interessant bei dem Gebet hier ist, hier wird nicht nur um Schutz für den Einzelnen, für sich selber gebetet, sondern gib deinen Knechten mit völliger Redefreiheit dein Wort zu verkündigen, indem du deine Hand ausstreckst und Heilung, Zeichen und Wunder geschehen lässt. Die beten für ihren Auftrag. Die beten, dass der Auftrag weitergeht. Und sie beten für die, die in diesem Auftrag immer wieder stehen. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, da nicht müde zu werden. Nicht das Wohlergehen des Einzelnen steht im Vordergrund und im Mittelpunkt, was wir durchaus beten dürfen. Aber das Gemeindegebet hier geht weiter. Das geht aus dem Einzelnen raus, in den das, was die Gemeinde als Auftrag hat, in ihre Kernkompetenz. Sondern es geht um den Erfolg ihrer Botschaft. Und egal, wo Gemeinde ist, wo ist denn Gemeinde? Wenn ihr so am Montag am Arbeitsplatz steht, da ist Gemeinde. Dafür sollen wir beten, dass wir die Kraft haben. Wenn wir in unseren Familien sind, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, da ist Gemeinde, nicht nur sonntags hier. Und wir müssen einander unterstützen im Gebet, damit die Botschaft von Jesus Christus weitergeht. Das Ergebnis, ich habe es heute Morgen schon genannt, absolut beeindruckend. Und als sie gebetet hatten, erbebte der Ort, an dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und verkündigten das Wort Gottes in aller Freiheit. Dieser Begriff erfüllt, das ist ein interessanter Begriff. Der beschreibt, wie der Heilige Geist die Gläubigen für ihren Dienst ausrüstet und zurüstet. Das Gebet um den Heiligen Geist bewirkt hier einen Überfluss des Geistes. Man kann jemanden, der geistliche Errettung empfangen hat, mit einem leeren Behälter vergleichen, der mit frischem Wasser aufgefüllt wird, bis zum Rand, bis oben hin voll. Nun ist diese Person nicht mehr leer, sondern hat den Heiligen Geist in ihrem Inneren. Aber dadurch, dass ich lebe, dass ich im Namen Jesu unterwegs bin, dass ich herausgefordert werde, wird dieser Wasserstand nimmt ab in meinem Leben. Und immer dann, wenn die Person aber nun betet, bitte Herr, erfüll mich noch mehr oder neu, wird so sagen, noch mehr Wasser in den Behälter gegossen, bis es zum Überfließen kommt. Das ist eigentlich das Ziel, nicht nur voll zu sein, sondern dass es rausläuft. Das möchte Gott eigentlich. Wer mit Heiligen Geist erfüllt ist, und das sind Kinder Gottes, der wird von Gottes Gegenwart durchtränkt und in sie eingetaucht. Man kann das vielleicht nennen, getauft mit dem Heiligen Geist, so lesen wir im Neuen Testament auch. So sehr die Gegenwart Gottes aus seinem Leben heraussprudelt und für andere offensichtlich wird. Das ist das Ergebnis, dass es nicht nur für mich reicht, sondern dass es raussprudelt. Und hier in unserem Bericht, quasi beim Gebet der Gemeinde, wurden alle Gläubigen erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war eigentlich das Gebet, dass die Gemeinde nicht nur voll war, sondern überfloss. Und das dürfen wir. Das ist die Verheißung für uns, nicht nur voll zu sein mit der Autorität und der Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist, sondern überzufließen, dass es uns aus den Ohren rausläuft wieder. Und sie haben das erlebt und das gebetet und die Erfahrung daraus gemacht, dass sie mit den andauernden Widerständen, die ihnen entgegenkamen, auch damals in der Apostelgeschichte war das ja schon so, damit sie damit zurechtkamen, damit sie darunter nicht verzweifelten. Auch du mit deinen Sorgen des Lebens, du musst darunter nicht verzweifeln. Weil Gott hat verheißen, dass er dir so viel gibt, dass es überfließt. Wir dürfen das haben. Es war egal, ob jemand schon vorher mit dem Geist erfüllt worden war. Trotzdem, hier in dieser Situation, werden alle nochmal neu so weit erfüllt, dass es überfließt. Obwohl man nur einmal in der Wiedergeburt quasi mit dem Heiligen Geist getauft wird, möchte Gott jeden Christen immer wieder neu mit der Kraft seines Heiligen Geistes füllen. Wir sollten solche Erfüllungen ersehnen, erbitten und erwarten. Der Heilige Geist kommt hier über eine ganze Gemeinde. Um Gottes Willen und Aufgabe für die Gemeinde zu erfüllen. Nicht nur einzelne Christen müssen mit dem Geist erfüllt werden, sondern auch ganze Gemeinden können wir hieraus entnehmen. Gerade wenn besondere Herausforderungen anstehen, dürfen wir auf die Krafterweise des Heiligen Geistes hoffen und sie erbeten. Ja, wir sollen sie sogar erbeten. Als Gott in seiner Gnade die ganze Versammlung erneut mit dem Heiligen Geist erfüllte, gewann die Gemeinde große Freimütigkeit und Kraft, sich öffentlich für Christus auszusprechen. Bis dahin, dass die zwei Petrus und Johannes letztendlich sogar den Machthabern widersprachen und sagen, wir werden das tun, was Gott uns sagt. Basta. Ob euch das passt oder nicht. Ob ihr euch da querstellt oder nicht. Wir werden das tun, dass das Evangelium weitergeht. Sie spürten eine große Kraft und ein Verlangen, anderen in Liebe zu dienen. Und sie erlebten den Segen Gottes. Sie erlebten die Wunder. Sie erlebten die Zeichen als Bestätigung dessen, dass die Kraft drin war. Nicht um zu sagen, hoho, was hier Tolles passiert, sondern Gott stellte sich zu ihnen und ihrem Auftrag und sagt, seht ihr, das, was sie tun, ist richtig. So war die Grundsituation. Und die Gemeinde erlebte viel, viel Wachstum. Großartiges Handeln Gottes an ihnen. Und trotzdem auch Verfolgung. Das dürfen wir nicht unterschlagen. Das war keine nur Erfolgsgeschichte. Wow, alles toll, super, der Heilige Geist ist da, juhu, juhu. Die erlebten, all die Verheißungen wurden erfüllt, aber sie erlebten auch, der Druck nahm zu. Der äußere Druck und die Verfolgung nahmen tatsächlich zu. Es gab Widerstand. Und besonders da, wo einzelne Gemeindeglieder verhaftet wurden, verfolgt wurden, wo einfach sich erheblicher Widerstand auch dann gegen Einzelne erhob. Wir kennen das auch in unserer Zeit. Widerstände sind da. Nicht so sehr durch Verfolgung, aber weißt du von deinem Bruder, was er auf der Arbeit erlebt? Welchen Druck er da ausgesetzt ist? Weißt du von deiner Schwester, welche Situation sie vielleicht gerade in ihrer Familie erlebt? Wir nehmen das oft so zurück und denken, das ist nur so unsere persönliche Sache. Das ist Sache der Gemeinde. Das ist genau so eine Drucksituation, wie die Gemeinde in Jerusalem das auch erlebte. Das ist ein Druck, der auf uns liegt und den Gott nicht einfach wegnimmt, sondern er sagt, ich gebe euch die Kraft, dagegen zu stehen. Vielleicht ist es nicht nur Druck, wir erleben in der Gemeinde auch immer, dass Einzelne im Glauben nachlassen, in persönliche Krisen kommen. Auch da ist unser Auftrag, zu beten. Vielleicht die 40 Tage. Das Ergebnis ist letztlich immer das Gleiche, ob da Leute verhaftet wurden, ob Leute in ihren persönlichen Krisen letztendlich nicht mehr weiterkommen und versagen. Die Gemeinde nimmt Schaden. Das Konzept der Gemeinde Christi und die Kraft der Gemeinde Christi nimmt da Schaden. Und die Einzelnen erleben die Not und den Zerbruch. Aber die Gemeinde nimmt da auch Schaden. Nichts anderes passierte auch in der Gemeinde in Jerusalem. Trotzdem, dass sie erlebten, dass aufgrund ihrer Gebete die Erde bebte, gab es doch immer wieder harte Rückschläge. König Herodes, so heißt es in Apostelgeschichte 12, ich mache jetzt mal einen richtigen Sprung, legte zu jener Zeit seine Hand auf einige an der Gemeinde, um ihnen Böses zuzufügen, heißt es doch wörtlich. Glaubt ja nicht, dass der Widersacher Gottes sich damit abfinden wird, wenn eine Gemeinde funktioniert. Glaubt es nicht. Das ist ein Irrtum. Immer da, wo wir als Gemeinde auch Erfolge erleben, wo wir als Gemeinde erleben, oh, ist gerade so schön, da ist auch der Widersacher Gottes und er will das zerstören. Er will, dass wir uns in die Haare kriegen. Wenn es sein muss, über eine Farbe am Klo. Und er tat ihnen Böses, dieser Herodes. Jakobus, der Bruder des Johannes, den ließ er durch das Schwert schon mal hinrichten. Petrus ließ er verhaften. Und die Gemeinde, wie geht sie damit um? Keine rhetorische Frage. Was macht die Gemeinde? Was wohl? Genau. Sie faltet die Hände. Sie machen nichts anderes, als die Hände zu falten. Und ich lese jetzt aus Apostelgeschichte 12, Kapitel 5. Petrus nun wurde im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde aber betete unablässig für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, an die er mit zwei Ketten gefesselt war, während Posten vor der Tür des Gefängnisses bewachten. Und siehe da, ein Engel des Herrn trat zu ihm, und Licht erstrahlte im Verlies. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sprach, steh eilends auf. Da fielen ihm die Ketten von den Händen. Der Engel sagte zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen. Er tat es und er sagte zu ihm, leg dir den Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm. Er wusste jedoch nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte, eine Vision zu haben. Sie gingen nun an den ersten und zweiten im Wachen vorbei und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führt. Es öffnete sich ihnen von selbst und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit. Kurz danach schied der Engel wieder von ihm. Da kam Petrus zu sich und sagte, jetzt weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes. Er hat mich bewahrt vor allem, was das Volk der Juden sich versprach. Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trug, wo viele versammelt waren und beteten. Als er nun an die Eingangstür klopfte, kam eine Magd namens Rode, um nachzusehen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor lauter Freude das Tor nicht, sondern lief ins Haus zurück und meldete, Petrus stehe vor der Pforte. Und er stand immer noch wie blöd davor. Sie aber sagten zu ihr, du wirst nicht bei Verstand. Sie aber behauptete steif und fest, es sei so. Da sagten sie, es ist ein Engel. Und Petrus klopfte dabei immer noch an der Tür. Da öffneten sie ihm und sahen ihn und waren fassungslos. Mit einer Handbewegung hieß er sie schweigen, erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis herausgeführt hatte und sagte, berichtet es dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und begab sich an einen anderen Ort. Die Gemeinde betete. Die Gläubigen im Neuen Testament reagierten auf Widerstand und Verfolgung mit innigem Gebet. Und zwar gemeinsam. Die Lage schien aussichtslos. Jakobus, er war bereits getötet worden und nun hatte Herodes den Petrus im Gefängnis gebracht, bewacht von 16 Soldaten. Doch die Urgemeinde lebte in der absoluten Gewissheit, viel vermag die Fürbitte eines Gerechten, wenn sie inständig vorgebracht wird. Was passiert? Wenn wir in einer heilen Beziehung zu Gott, zu Jesus stehen und leben, dann vermag unser Gebet viel zu tun. Und ich habe jetzt einfach nur so 20 Punkte aneinandergereiht, die ich willkürlich rausgesucht habe, ohne Konkordanz, einfach so, was mir eingefallen ist. Da gibt es tausend Sachen mehr. Gebet bringt dich immer näher zu Gott. Wenn du jemanden, einen Bruder, Schwester hast, der weit von Gott weg ist, bete für ihn. Das bringt ihn näher. Wenn du selber das Gefühl hast, Gott ist weg, bete. Gott kommt näher. Es vertieft die Gemeinschaft. Beten öffnet den Weg zu einem geisterfüllten Leben, dass es überfließt. Beten bringt Kraft für unser Leben und für das, was wir tun sollen und müssen. Beten stärkt unsere Hingabe, nichts anderes. Nicht das Krampfige, ich muss alles richtig machen, sondern beten, dass ich Jesus folgen kann. Beten baut uns geistlich auf. Beten schenkt Einsicht in die Fürsorge Christi. Immer da, wo wir beten und etwas passiert, wachsen wir und sehen, was Gott tun kann. Beten hilft, die Angriffe Satans zu überwinden, nichts anderes. Du kannst noch so dich anstrengen. Gegen Anfechtung bist du machtlos, außer im Gebet. Beten schenkt dir Gottes Absichten für dein persönliches Leben klar zu sehen. Beten bestätigt uns oder befähigt uns, geistliche Gaben zu empfangen. Beten führt uns in die Gnade, dem Erbarmen und den Frieden Gottes hinein. Nichts anderes, nicht unser richtiges Verhalten, sondern das Gebet. Beten bringt geistig Verlorene in eine Beziehung zu Christus. Beten lässt einen an der Weisheit und an der Offenbarung und an der Erkenntnis Christi teilhaben. Beten rettet aus der Not. Beten bringt Heilung. Beten ehrt Gott durch Lob und Danksagung. Da möchte ich noch ein Wort zu verlieren. Beten ehrt Gott. Weil im Gebet machen wir deutlich, nicht ich. Ich bin gar nichts, ich kann gar nichts. Aber du, Herr, du kannst. Und dieses Gebet ehrt dann Gott, weil ich von ihm alles erwarte. Beten macht uns darin sicher, dass Christi Gegenwart unter uns ist. Beten gibt uns Gewissheit des Heils. Beten schafft weiteres Vertrauen, noch mehr zu beten. Das wollen wir tun, weil Jesus für uns eintritt. All diese Auswirkungen des Gebetes dürfen wir für uns und auch für die, über denen gebetet wird, erleben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Entsprechend beteten die Christen inständig und unablässig. Sie beteten für Petrus und für seine notvolle Situation. Das Gebet ist die Macht des Ohnmächtigen. Gebet ist die Macht, die wir in der Hand haben, wenn wir keine Kraft mehr haben, wenn wir keine Macht mehr haben, wenn wir ohnmächtig sind. In der Apostelgeschichte dauert es auch nicht lange, bis ihr Gebet erhört wurde. Das ist der Segen des Gebets. Das ist der erlebte Segen des Gebets. Die Gemeinden des Neuen Testaments hatten häufig längere Zeiten des gemeinsamen Gebetes. Die Apostelgeschichte ist ein wunderbares Zeugnis von der Kraft und dem Segen des Gebetes. Es tut mir leid, wenn das immer, ich gucke immer auf die Uhr und ich denke, Mensch, die Zeit, die verrennt. Ich kann von solchen Sachen nicht reden, ohne mich dabei irgendwie nicht in Begeisterung zu reden. Das ist einfach so. Und es ist einfach etwas, was uns so anvertraut ist, was so viel bewirken kann. Die Gemeinden, sie beteten und auch die einzelnen Christen. Sie beteten für Gruppen oder auch für Einzelne und das taten sie mit großer Hingabe und mit ganz tiefem Vertrauen. Und Gott wünscht sich nicht mehr, dass ein Volk sich oft oder dass sein Volk sich oft zum vereinten, zielgerichteten Gebet versammelt. Als Gemeinden und auch als Einzelne. Jeder für sich und als Geschwister zusammen. Jesus sagt, mein Haus soll ein Gebetshaus heißen. Mein Haus, was ist das? Das ist die Gemeinde. Und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, wir sind ein Teil dieser Gemeinde. Das bedeutet, dass in uns das Gebet, das Tempelgebet ist. Aber auch, wenn wir zusammenkommen, beides brauchen wir. Gemeinden, die sich im Glauben, Praxis und Mission an dem Vorbild der Gemeinden des Neuen Testament ausrichten, das sagen wir oft, die müssen leidenschaftliches Gebet zu einem Brennpunkt über ihre Arbeit machen. Das ist wichtig. Damit ist aber auch mehr gemeint als nur ein paar Minuten Gebet pro Gottesdienst. In der Urgemeinde gingen Gottes mächtige Gegenwart und Gebetstreffen Hand in Hand. Man kann noch so viel predigen, noch so viel lehren, noch so viel singen, noch so viel Musik machen oder Programm haben. Ohne Gebet, liebe Geschwister, bringt das nichts. Da kommt nichts bei rum. Die wirkliche Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes finden wir immer wieder im Gebet. Jesu Anhänger in der neutestamentlichen Gemeinde hielten alle einmütig fest am Gebet. Warum sind in unserer Zeit die Gebetstreffen die schlecht besuchtesten Veranstaltungen? Warum? Jeder kennt die Situation. Heute Abend um 7 ist Gebet. Heute Abend um 8 ist Gebet. Morgen um 10 ist Gebet. Ja. Und ich kenne die Situation gut. Dich da aufzuraffen, dich dahin zu bewegen, ist es so schwer. Wir haben, und ich verstehe jeden Einwand, ich verstehe es ja. Und doch, wir berauben uns. Wir berauben uns. Und es letztlich kann nur jeder Einzelne für sich entscheiden, ich will nicht beraubt sein. Ich möchte selber das erleben und ich möchte, dass die Gemeinde das erlebt. Im Gebet. Ich weiß um jeden Termin. Ich weiß um, wie schwer das ist, sich nach einem Arbeitstag nochmal aufzumachen. Ich weiß, wie schwer das ist. Und ich habe volles Verständnis dafür, wenn man es nicht mehr auf die Reihe kriegt. Manchmal geht es einfach nicht mehr. Aber trotzdem, warum sind diese Treffen immer die am schlechtesten? Obwohl die größte Verheißung drauf liegt. Vom Segen des Gebets. Jesu Anhänger in der neutestamentlichen Gemeinden, die hatten es irgendwie geschafft, ihr Gebet zu leben. Sie haben eine Menge erlebt. Gib dem Gebet, gib deinem Gebet neue Priorität. Meine Bitte von Gott. Und auch meine persönliche Bitte an euch. Amen.